Hi, wir sind's, Rebecca Piron und Christian Erhardt. Bevor wir mit der neuen Ausgabe der ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands loslegen, hier noch ein heißer Tipp.
Am 13. und 14. Juni ist es soweit. Das Forum Kommunal 2024 findet in Augsburg statt. Vorträge, Workshops, Netzwerken, ein gemeinsames Dinner und viele, viele Überraschungen warten auf Sie.
Die wichtigsten Themen auf dem Forum Kommunal, wie zum Beispiel heben wir das Potenzial im ländlichen Raum.
Was halten wir dem Fachkräftemangel entgegen und wie können Kommunen als Arbeitgeber attraktiver werden?
Und natürlich die Rolle der Digitalisierung in unseren Rathäusern. Von Kosteneinsparungen bis zur Effizienzsteigerung, von besseren Bürgerservices bis hin zu innovativen Lösungen.
Jetzt anmelden für das Forum Kommunal unter www.forum-kommunal.de.
Gemeinsam gestalten wir Deutschland. Gestalten Sie mit. Wir freuen uns auf Sie am 13. und 14. Juni in Augsburg.
Mit Christian Erhardt.
Herzlich willkommen zum Kommunal-Podcast. Ja, Kommunalpolitik in Zeiten des Coronavirus. Unser Thema dieses Mal, letzte Lösung digitale Ratssitzung. Wie bleiben Kommunen eigentlich entscheidungsfähig? Wir haben wieder ein Zoom-Meeting durchgeführt, gemeinsam mit der Friedrich-Naumann-Stiftung. Und diesmal zu Gast war Dr. Michael Burak. Der Rechtsanwalt ist spezialisiert auf Verwaltungsrecht und auf Kommunalrecht. Und wir wollten mit ihm einfach mal die Frage klären, wie sieht das eigentlich aus mit digitalen Sitzungen. 5 Bundesländer haben inzwischen beschlossen, dass grundsätzlich digitale Sitzungen möglich sind, also zum Beispiel über Zoom, über WebEx und wie diese Möglichkeiten heißen, dass sie dann auch rechtssicher sind. In der Ausführung allerdings gestaltet sich das deutlich schwieriger. Beispielsweise sagt dann häufig die Kommunalaufsicht halt, es ist eben ein letztes Mittel. Ihr müsst vorher mal nachweisen, dass Präsenzsitzungen nicht stattfinden können. Wie tut man das? Wie verhält es sich auch mit dem Thema Livestream? Welche Besonderheiten gibt es dort eigentlich? Ist damit die Öffentlichkeit hergestellt? Das alles haben wir erfragt. Gute Informationen wünsche ich Ihnen jetzt mit unserem Podcast und unserem Gesprächspartner Michael Burak.
Der Kommunalpodcast wird präsentiert von Clever Shuttle, dem Partner für emissionsfreie On-Demand-Mobilität in Ihrer Kommune.
Lieber Herr Erhardt, vielen Dank für das Zuspielen des Balls. Sie haben das Veranstaltungsthema mit untertitelt mit letzte Lösung, digitale Ratssitzung. In der Frage steckt auch schon so ein bisschen die Antwort, um das gleich mal vorwegzunehmen. Es ist in der Tat so. Wir haben vielfältige Diskussionen jetzt ausgelöst durch die Corona-Pandemie. Wie können wir andere Formate finden? Wie können wir Lösungen dafür finden, dass wir nicht mehr in der Weise zusammenkommen können, wie wir das bisher gewohnt waren? Insofern ist es auch folgerichtig, dass man auch über solche digitalen Lösungen nachdenkt. Ich will damit das Ergebnis aber auch schon mal ein Stück weit vorwegnehmen. Also wenn digitale Ratssitzungen, dann ist es in der Tat die letzte Lösung. Und ich sage mal, teilweise ist es auch gar keine Lösung. So, warum teilweise? Das haben Sie auch gerade schon angesprochen. Kommunalrecht ist in den Bundesländern unterschiedlich ausgestaltet. Wir haben überall die gleichen Prinzipien. Darauf möchte ich gleich auch noch mal ein bisschen zu sprechen kommen. Aber die Regelungen im Detail können dann doch variieren. Und sie fangen vor allen Dingen im Moment an zu variieren, weil die Bundesländer jedes für sich versuchen, jetzt individuelle Lösungen irgendwie zu schaffen. Und die sehen momentan doch unterschiedlich aus. Und wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, weiß ich auch gar nicht, ob das noch aktuell ist auf einem Stand von gestern oder Ende letzter Woche, weil nicht nur die rechtspolitische Diskussion da sehr dynamisch ist, sondern eben auch die Gesetzgebungstätigkeit. Also es kommt ständig irgendwas Neues. Aber um das vielleicht einigermaßen systematisch aufzustellen, will ich vielleicht mal damit anfangen, nur in aller Kürze sozusagen die normale Funktionsweise in der Gemeinde noch einmal zu erläutern, weil das einfach wichtig ist, um sich klarzumachen, wer macht da eigentlich was und wer darf was und was geht und was geht nicht. Da ist es ja so, und das ist in allen Bundesländern tatsächlich vollkommen identisch. Wir haben sozusagen die kommunale Ebene organisationsrechtlich als Teil des Landes, also Teil der Verwaltung, Exekutive, wenn wir über den Gemeinderat sprechen, und die Gemeinde eben mit dem Bürgermeister, dem Hauptverwaltungsbeamten, wie auch immer er nach der jeweiligen Gemeindeordnung, Kommunalverfassung, auch die Terminologie ist unterschiedlich, heißt Bürgermeister, der vertritt die Gemeinde rechtsgeschäftlich, und er ist auch derjenige, der die sogenannten Geschäfte der laufenden Verwaltung führt. Also alles das, wo man sagt, das ist nach Gewicht und Häufigkeit und Bedeutung nicht so, dass das jetzt irgendwie außergewöhnlich wäre und dass man das irgendwie dem Rat vorbehalten müsste. Das tut der Bürgermeister. Ferner hat er, das ist auch in allen Ländern so, mit etwas unterschiedlich ausgestalteten Voraussetzungen, hat er ein sogenanntes Eilentscheidungsrecht. Also er darf in dringenden Angelegenheiten zur Abwehr von Nachteilen für die Gemeinde Entscheidungen treffen, die normalerweise eigentlich dem Rat vorbehalten werden. So, und dann haben wir, und er leitet die Verwaltung. So, auf die greift er zurück. So, dann haben wir den Gemeinderat gewählt, der entscheidet über eine ganze Reihe von ihm vorbehaltenen Themen und Geschäften. Und das ist auch mit Nuancen in der Kommunalgesetzgebung so, das, was dem Gemeinderat vorbehalten ist, das darf er häufig auch gar nicht weiter delegieren. Also das, darüber entscheidet er. Das sind Satzungen, Rechtsverordnungen, das sind Haushaltsentscheidungen, Haushaltssätze und so weiter, also wichtige Dinge, die in aller Regel jedenfalls nicht delegierbar sind. So, dann haben wir Ausschüsse, die haben überwiegend beratende Funktionen, aber wir haben dann vor allen Dingen auch noch den Hauptausschuss, der auch mit sehr von Bundesland zu Bundesland unterschiedlicher Reichweite und unterschiedlichen Rechten ausgestattet ist. Aber der Hauptausschuss ist jedenfalls auch ein beschließender Ausschuss. Also auf den können auch bestimmte Sachen übertragen werden. So das Grundprinzip. Und dann haben wir natürlich dazwischen, darunter, darüber, wie Sie es sagen wollen, wir haben die Gemeindeöffentlichkeit. Wir haben die Bürger, diejenigen, die die Gemeindevertreter wählen, diejenigen, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wählen. Und denen kommt im Übrigen noch doch eine wichtige Stellung zu. Darauf will ich gleich zu sprechen kommen. So, jetzt wieder zurück zu unserem Thema Ratssitzung. Also wir brauchen die Ratssitzung, um uns mit Dingen zu befassen, um sie zu erörtern und vor allen Dingen aber auch um Beschlüsse zu fassen. Und bei der Frage, welche Handlungsmöglichkeiten haben wir hier? Wie können wir in so einer angespannten Lage wie jetzt Lösungen schaffen, ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, wie eigentlich das Grundprinzip der Ratssitzung ist. Und das Grundprinzip der Ratssitzung geht dahin, nach dem Konzept aller Kommunalgesetze, dass diese Ratssitzung sozusagen als präsente Sitzung physisch unter physischer Anwesenheit der Beteiligten an einem bestimmten Ort tatsächlich stattfindet. Das steht da nicht so drin. Da steht nicht drin, die Ratssitzung ist als Präsenzsitzung durchzuführen. Sie sehen das aber in allen möglichen Regelungen der Kommunalgesetzgebung, dass der Gesetzgeber wie selbstverständlich davon ausgeht, dass das so sein muss. Nicht? Das geht davon, dass der Ort der Sitzung irgendwie anzugeben ist in der Ladung. Das geht dahin, dass bei zum Beispiel Fragen von Mitwirkungsverboten, dass die da Betroffenen, dass sie den Sitzungsraum verlassen müssen oder sich vielleicht in den Zuschauerbereich setzen, je nach Ausgestaltung. Das geht bis hin zu Rechten des Hausrechts, was auch voraussetzt, dass das also physisch stattfindet. Das ist zunächst mal das. Und wir haben auch in allen Kommunalgesetzen bestimmte Anforderungen, die wir erfüllen müssen, damit eine solche Ratssitzung ordnungsgemäß durchgeführt werden kann. Ich will jetzt nicht mit Formen und Fristen und Ladungen und sowas langweilen. Das gibt es natürlich, das gibt es auch weiterhin. Das ist aber jetzt hier in diesem Zusammenhang gar nicht so sehr unser Problem. Ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist allerdings der, dass bei solchen Sitzungen die Öffentlichkeit zu gewährleisten ist. Die Öffentlichkeit von Beratung und die Öffentlichkeit von Beschlussfassung in der Gemeinde ist ein ganz, ganz tragender Grundsatz des Kommunalrechts. Das ist eine ganz wesentliche Verfahrensbestimmung, die ist Ausfluss des Demokratieprinzips. Man sagt, das dient der Kontrolle der Verwaltung durch die Bürger. Es hat einen ganz hohen Stellenwert. Deswegen, wenn die nicht gewährleistet ist, sind gefasste Beschlüsse auch nicht nur rechtswidrig, sind nichtig in aller Fälle. Also sozusagen die schlimmstmögliche Konsequenz. Und das ist genau auch der Punkt, warum es eben so schwierig ist, auf die präsente Ratssitzung zu substituieren durch irgendetwas anderes. Weil man sich dann immer mit überlegen muss, wie gewährleiste ich genau diese Öffentlichkeit? Die muss auf jeden Fall gewährleistet sein. Das heißt eben auch, es muss für alle zumutbarer, barrierefreier Zugang bestehen. Es muss zu Zeiten stattfinden, wo alle eine Teilnahmemöglichkeit haben, also nicht zu normalen Geschäftszeiten, sondern eher eben, wie das normalerweise auch ist, so in den Abendstunden und so weiter. Wollte man sich jetzt überlegen, wir machen die Ratssitzung digital, dann muss man erstens sagen, dafür fehlt es bislang noch weitgehend an einer Rechtsgrundlage. Also in den meisten Bundesländern gibt es dafür keine Rechtsgrundlage. Da ist gerade Bewegung an der Zeit. Brandenburg hat hier bereits weitgehend agiert. Nordrhein-Westfalen hat angefangen, auch sozusagen an der Kommunalgesetzgebung im Rahmen der Pandemiegesetzgebung zu arbeiten. Andere Bundesländer diskutieren und machen das auch gerade. Aber Brandenburg ist da, glaube ich, am weitesten bisher. Da komme ich gleich gerne drauf zu sprechen. Aber erstens, wir haben keine Rechtsgrundlage dafür. Zweitens, wenn man das macht, dann muss technisch jedenfalls mindestens gewährleistet sein, dass wir eine Plattform schaffen, die sozusagen für die Gemeindevertreter, für die Ortsvorsteher, für die sachkundigen Einwohner und so weiter erreichbar ist. Die müssen über die nötige Hard- und Softwareausstattung verfügen, dass sie das überhaupt nutzen können. Das ist klar. Das muss aber genauso gut für die Gemeindeöffentlichkeit erreichbar sein. Das heißt auch, also, und es muss einigermaßen barrierefrei auch zugänglich sein. Das heißt, es stellen sich Fragen, zum Beispiel, wie handhaben wir das in Gegenden, in denen der Breitbandausbau eben noch nicht so vorangekommen ist, wo wir schlechtes Internet haben? Wie gehen wir um mit Bevölkerungsgruppen, die zu solchen technischen Möglichkeiten vielleicht eine größere Distanz haben, also ältere möglicherweise? Das mit dem Internet und dem Breitband ist eine technische Frage. Das mit sozusagen älteren Menschen, was ich da mal in den Raum stelle, ist vielleicht eher eine soziologische, aber dann eben auch eine rechtliche. Denn, wie gesagt, ich muss ja die Öffentlichkeit allgemein gewährleisten. So, und dann ist es eben die Frage, schließe ich vielleicht breitere Bevölkerungskreise aus? Das ist unbeantwortet. Ich stelle das mal so in den Raum. Damit muss man sich auseinandersetzen.
Ja. Dr. Borak, vielleicht darf ich da kurz noch reingehen, weil da sehr viele Nachfragen zu kommen. Das sind ja zwei Themen. Eine ist tatsächlich das Klassische, kann die Sitzung selbst digital stattfinden? Das andere, was Sie jetzt aber stark ansprechen, ist dieses Herstellen von Öffentlichkeit, einige Kommunen ja bereits machen. Wir werden in der kommenden Woche im Meeting auch nochmal darüber sprechen, ist eben ein Livestream. Ist aus Ihrer Sicht denn ein Livestream ein Herstellen der Öffentlichkeit? Oder wenn ich einen Schritt weiter gehe, würde ich dieses digital oder auch, selbst eine Präsenzsitzung, zum Beispiel in einen größeren Saal, in eine Stadthalle beispielsweise, per Video übertragen, was ja nichts anderes als mehr oder weniger ein Livestream wäre, wenn Leute nicht vor Ort sein können. Ist das aus Ihrer Sicht bereits ein Öffentlichkeit herstellen oder wie würden Sie das definieren?
Da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein. Das ist sicherlich ein wichtiger und richtiger Schritt, das zu machen. Es beantwortet eben nicht die Frage, was ist eigentlich mit denen, die ich sozusagen auf diesem technischen Wege nicht erreiche, weil sie die technischen Voraussetzungen gar nicht haben. Ich habe in der Gegend kein Internet oder, wie gesagt, weil sie vielleicht einer Bevölkerungsgruppe angehören, für die so etwas wie ein Livestream doch eine sehr ferne und sehr fremde Veranstaltung ist. Ja, das müssen wir jetzt zur Kenntnis nehmen, das gibt es noch. Ne?
Ja, die Möglichkeit, ist tatsächlich, ich übertrage beispielsweise Stadthalle oder wie auch immer, wo Menschen dann hinkommen können, wo sie also nicht im Ratssaal sitzen, sondern meinetwegen im Raum nebenan, um denen dann zu folgen. Das ist so ein bisschen die Frage, um die mehrere Personen
gehen. Also ich denke, das ist als ergänzende Maßnahme richtig, wenn man so vorgeht, dass man sagt, wir ändern die Räumlichkeit, weil wir nämlich die Abstände einhalten. Wir haben dann vielleicht nicht mehr so viel Platz wie normalerweise für die Öffentlichkeit. Dann sozusagen das als ergänzendes Angebot zu machen, ist richtig und das halte ich auch für zulässig. Allerdings unter der Voraussetzung muss man ganz klar sagen, dass die Sitzungsöffentlichkeit in dem Raum, wo die eigentliche Ratssitzung stattfindet, zumindest eingeschränkt, aber noch möglich ist. Ja, Und das unter sozusagen unter Geltung der bisherigen Rechtslage, muss man auch eben sagen. Ne? Also immer unter der Voraussetzung, die Kommunalgesetze sind so, wie wir sie hergebracht kennen. Ja. Dann als Ergänzung, als vollständiger Ersatz fände ich es problematisch.
Okay, gut. Okay, dann ich hatte Sie aber ansonsten unterbrochen, deswegen das wollte ich nur als Zwischenfrage vielleicht eingefügt haben. Was uns ein bisschen kam, ist tatsächlich, wenn man so einen Livestream denn macht, weil ich merke, da sind auch relativ viele Fragen dazu, müssen eigentlich dem alle Mandatsträger zustimmen oder kann ich sagen, so ich mache das jetzt als Verwaltung einfach mal und übertrage das? Gibt es auch da Voraussetzungen, wo Bürger aufpassen müssen oder wo auch Verwaltungen aufpassen müssen? Was dürfen sie, wann dürfen sie überhaupt Dinge übertragen? Wer darf dort gezeigt werden? Diese ganzen Fragen sind ja auch noch sehr, sehr unterschiedlich im Moment geregelt.
Die sind sehr unterschiedlich geregelt und es ist nach meiner Kenntnis in der überwiegenden Anzahl der Kommunalgesetze jedenfalls so, dass Bild- und Tonaufnahmen nur mit Zustimmung aller erfolgen dürfen, also der Ratssitzung. Ne? Da ist das nicht die Vorstellung von Livestream irgendwo hin, sondern eben so das herkömmliche Bild- und Tonaufnahmen durch Presse, wie auch immer. Das ist zustimmungspflichtig, weil natürlich, das betrifft das Persönlichkeitsrecht der dort Betroffenen. Es können sowieso, da komme ich gleich noch zu, auch natürlich Geheimnisschutzansprüche da sein. Also ohne Zustimmung wird das nicht gehen. Das heißt, wenn eine Verwaltung sich das überlegt hat, das auch vielleicht als zusätzliche Serviceleistung oder wie auch immer machen zu wollen, ist sie gut beraten, nach meiner Meinung, wenn sie die Zustimmung einholt vorher. Das sollte sie auf jeden Fall tun. Es ist ohnehin, damit ist aber, wenn ich das mal als Ball aufgreifen darf, damit ist eben auch ein weiteres Thema angesprochen. Wenn ich solche Veranstaltungen über Livestream oder derartige Möglichkeiten durchführen will oder weiter verbreiten will, dann muss ich mir eben auch die Frage stellen, wie wird zum Beispiel die datenschutzrechtlich unbedenkliche Behandlung der dort zu besprechenden Themen sichergestellt? Ne? Wir haben es in den, also was ist mit dem Medium, was wir hier gerade nutzen? Zoom-Konferenz, da gibt es viele Diskussionen um die Datensicherheit. Bei einem solchen Austausch, wie wir den hier pflegen, ist das unproblematisch, weil wir hier sozusagen nichts Geheimes irgendwie verhandeln und keine persönlichen Daten irgendwie weitergeben. Aber was ist mit einer Ratssitzung? Geht das über Zoom-Konferenz oder muss man nicht möglicherweise da auch sozusagen eine Plattform wählen, die technisch gewährleistet, dass sie, ich sage mal, den ja auch etwas strengeren Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung und des europäischen Datenschutzrechts tatsächlich genügt, ohne Zweifel. Da bin ich jetzt kein Fachmann, aber da würde ich mal nach dem, was der Presse zu entnehmen ist, vermuten, dass da bei Zoom beispielsweise ein Fragezeichen stehen würde. Das heißt, das muss man klären, technisch, wenn man das machen will. Es gibt weitere Fragen organisatorischer Art, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Wie wird die Einhaltung von Mitwirkungsverboten beispielsweise sichergestellt? Ne? Also der Betroffene darf nicht an Beratungen und Beschlüssen mitwirken in einer, sagen wir, analogen, normalen, physisch stattfindenden Ratssitzung. Wäre das so, dass nach Diskussion oder auch ohne, der den Raum verlässt oder sich in den Zuschauerraum setzt oder wie auch immer. Das ging ja, wenn man das digital macht, in so einem Format, wie wir uns gerade unterhalten, eigentlich nur, indem der Vorsitzende der Vertreterversammlung über irgendwelche Moderatorenrechte den dann irgendwie wegschaltet. Und dann ist dann wieder die Frage, macht er das eigentlich? Wie kann man das kontrollieren, ob er das tut? Wann schaltet er den wieder zu? Darauf habe ich keine Antwort bisher. Ich werfe das nur mal als Frage auf. Mit solchen Themen muss man sich auseinandersetzen, wenn man das so machen will auf dem Wege. Und das muss man beantworten. Und auch hier wieder das Thema Öffentlichkeit, dass solche Anforderungen eingehalten werden, kann die Öffentlichkeit normalerweise dadurch kontrollieren, dass sie vor Ort ist und das sieht. Ob jetzt ein Vorsitzender der Gemeindevertreterversammlung seine Moderatorenrechte in einer bestimmten Weise ausübt oder nicht, das weiß ich nicht, wie das sozusagen allgemein wahrnehmbar gemacht werden kann oder was auch über sowas. Müsste man nachdenken. Ne? Also nur als Beispiel, es gibt da einfach auch technische Dinge, die man lösen muss, damit das rechtlich sicher durchgeführt werden kann. Und immer noch vor der Klammer, bisher gibt es dafür keine Rechtsgrundlage, die wir brauchen. Ja, bisher gibt es keine Rechtsgrundlage. Also bisher als ergänzende Serviceleistung ja, als Ersatz nein. Muss man einfach mal so festhalten. Jetzt ist es so, ich würde da mal übergehen, also welche Corona-bedingten Besonderheiten müssen wir denn eigentlich überhaupt beachten, wenn wir sozusagen jetzt diese Ratssitzung durchführen wollen? Da tauchte ja gelegentlich die Frage auf, aber die scheint mir inzwischen hinreichend beantwortet. Lassen die ganzen Corona-Schutzverordnungen und wie sie heißen, die Durchführung von Gemeinderatssitzungen und die Teilnehmer an solchen überhaupt zu? Da ist es so, dass die Mehrheit der Bundesländer das ausdrücklich geregelt hat in den entsprechenden Verordnungen, dass also derartige Sitzungen ausgenommen sind von den entsprechenden Verboten und auch der Besuch derartiger Veranstaltungen von den sonstigen Kontaktsperren und Versammlungsverboten und so weiter ausgenommen ist. Da, wo es nicht ausdrücklich geregelt ist, ist aber inzwischen durch die entsprechenden Landesregierungen klargestellt, dass es ausgenommen ist. Also das ist kein Problem. Und dann ist ja dann aber die weitere Frage, welche organisatorischen Möglichkeiten gibt uns denn die geltende Rechtslage? Und ich nehme jetzt mal die bewusst aus, die hier jetzt gerade schon jüngst einen Schritt weitergegangen sind, aber sozusagen auf herkömmlicher Kommunalverfassungsbasis. Welche Möglichkeiten gibt uns das, hier zu reagieren? Zum einen ist es natürlich so, und so sagen es, wie ich finde, richtigerweise auch viele Innenministerien oder Städte- und Gemeindebund in ihren entsprechenden Handreichungen, ist es natürlich mal das Erste, die Sitzung auf das notwendige Minimum zu beschränken, möglichst. Also wenn es nicht sein muss, dann nicht. Die meisten Gemeindeordnungen sagen, der Rat ist einzuberufen, soweit es die Geschäftslage erfordert. Also zwingend muss er nicht unbedingt ständig. Das ist meistens nur eine Sollvorschrift, dass er sagt, er soll aber möglichst einmal im Monat oder so. Das heißt, da könnte man abweichen. Und natürlich bitte verkürzen, also wirklich nur die Tagesordnungspunkte aufnehmen, die auch wirklich wichtig sind, wo Entscheidungen getroffen werden müssen. Und das kennen wir auch inzwischen hinlänglich, im Zweifel den Ort nochmal überdenken und ne, Sporthalle, Aula, Mensa, was auch immer, auch sowas geht, das machen ja viele Gemeinden auch, ist, glaube ich, ganz richtig. Das ist räumlich organisatorisch. Man kann natürlich auch darüber nachdenken, was kann der Hauptverwaltungsbeamte, was kann die Bürgermeisterin als Geschäft der laufenden Verwaltung machen. Das kennen wir alle. Das ist an sich auch gute und richtige Praxis, viele Dinge im Rat zu behandeln, über die er nicht zwingend entscheiden müsste, sondern um einfach die Gemeindevertreter informiert zu halten und so weiter. Das sozusagen das Führen dieses Geschäfts könnte aber der Bürgermeister tun. Das kann er natürlich auch weiterhin. Also von daher, auch da, das lohnt einen Blick, was kann der Bürgermeister nicht möglicherweise allein tun, ohne davon schon von seinem Eilentscheidungsrecht Gebrauch zu machen. Das wäre etwas anderes. Ich hatte vorhin gesagt, Eilentscheidungsrecht, also zur Abwehr dringender Nachteile. Die Hürden sind hier kommunalrechtlich relativ hoch. Das heißt, also auch diese Möglichkeit gibt es. Ich rate aber dazu, davon nur sehr zurückhaltend Gebrauch zu machen. Denn das ist schwierig, das rechtssicher zu machen. Also jedenfalls lohnt es nicht, um plötzlich alles Mögliche auf diesem Weg zu entscheiden, was man so bisher nicht gemacht hat. Man kann weiterprüfen, was kann vom Hauptausschuss auf den Bürgermeister delegiert werden. Man kann prüfen, was kann vom Rat auf den Hauptausschuss delegiert werden. Also immer auf Entscheidungsgremien oder Personen, wo ich nicht mehr so viele brauche. Und man kann sozusagen in den Ratssitzungen selber, auch dazu ist in letzter Zeit einiges gesagt und geschrieben worden, auch hier kann man auf freiwilliger Basis, wenn alle Fraktionen und gegebenenfalls Fraktionslosen da mitmachen, man kann Pairing-Vereinbarungen treffen, wie auch immer. Also man kann die Anzahl reduzieren auf Basis freiwilliger Beschränkung. Das kann man auch machen. Was man eben aber nicht unbedingt machen kann, sind zum Beispiel Umlaufbeschlüsse. Das ist auch immer mal wieder eine Frage. Ich glaube, Baden-Württemberg hat die Möglichkeit. Da heißt es, also Gegenstände einfacher Art können auch per Umlaufbeschluss gefasst werden. Das ist in den meisten anderen Bundesländern aber nicht so. Also als Tendenz Umlaufbeschluss eher nein. Und was geht eben auch nicht? Also Telefon- und Videokonferenzen, die, ich sag mal, über einen ja sowieso immer möglichen informellen Austausch, der jetzt gar nicht so vorgesehen ist in der Gemeindeordnung. Also was weiß ich, die Fraktionsvorsitzenden wollen sich informell mal zu irgendwas austauschen oder so. Da geht das natürlich, aber sozusagen anstelle von vorgesehenen Gremiensitzungen geht das nicht nach geltender Rechtslage. Das muss man eben so sagen. So, das ist vielleicht mal jetzt sozusagen kurz abgerissen der Status quo mit einem Sternchen. Brandenburg ist ein Stück weiter. Brandenburg hat hier gesetzgeberisch gehandelt jetzt im April und auf Basis eines kommunalen Notlagengesetzes, das nicht viel Inhalt hat, außer dass der Landtag eine landesweite Notlage feststellt und dass zweitens deswegen aufgrund der Notlage eine Verordnungsermächtigung geschaffen wird, eine entsprechende Verordnung erlassen, kommunale Notlagenverordnung in Brandenburg, und die regelt bestimmt tatsächlich bestimmte Ausnahmen oder Abweichungsmöglichkeiten von ansonsten kommunalverfassungsrechtlich und kommunalrechtlich gebotenen Bestimmungen. Also da können jetzt zum Beispiel auch Video- und Audiositzungen theoretisch durchgeführt werden. Dort können bestimmte dem Rat ansonsten vorbehalte Geschäfte auf den Hauptausschuss übertragen werden und so weiter. Aber Vorsicht, auch da ist, das ist ein gestuftes Verfahren mit erhöhten Begründungsanforderungen. Also die Gemeinde muss im Einzelfall immer darlegen, warum sie mit dem, ich sag mal, mit dem normalen Instrumentarium nicht klarkommt. Und warum sie dann sozusagen diese anderen Schritte geht. Also das hat immer erhöhten Begründungsaufwand. Nordrhein-Westfalen hat, meine ich, ist nicht so weit gegangen und hat bislang aber die Möglichkeit geschaffen, bestimmte Entscheidungen tatsächlich vom Rat auf den Hauptausschuss beziehungsweise eben dann vom Kreistag auf den Kreisausschuss delegieren zu können, die sonst nicht delegierbar wären. Also so ist im Moment die Lage.
Sie sprachen gerade, da würde ich gerne noch mal kurz einhaken, von wichtigen Entscheidungen. Das weiß ich, ist bei ganz vielen umstritten, wo Sie sagen, also wichtige Entscheidungen müssen dann überhaupt nur auf die Tagesordnung. Das ist ja häufig ein Streit zwischen dem Vorsitzenden eines Stadtrates und auch dem Bürgermeister. Was ist wichtig? So ein Fraktionsvorsitzender der Grünen hat dazu mitunter manchmal eine etwas andere Meinung als ein Fraktionsvorsitzender meinetwegen der CDU. Gibt es da eine klare Regelung, was wichtig ist, was wirklich drauf muss? Sind das nur reine Dringlichkeitsentscheidungen oder geht das darüber hinaus? Ist zum Beispiel, ich sag mal, Klimaschutz im Moment ein Thema, das dringlich wäre in einer Corona-Zeit?
Also ich würde es mal so sagen, wichtig in dem Sinne, wie ich es eben verwendet habe, würde ich das einstufen, alle Angelegenheiten, die es erfordern, dass dort ein Beschluss gefasst wird. Das heißt, alles, was ich... Ja, also wo ich eine Beschlussfassung brauche, um die Sache irgendwie weiterzubringen. Ich nehme mal ein Beispiel, Bauplanungsrecht. Das ist sowas, das kennen alle, die irgendwie im Rat sind. Das ist immer mal Thema. Wenn man sich das zum Beispiel anguckt, also ich würde mal sagen, aus meiner Erfahrung, so ein durchschnittlicher Bebauungsplan ist vom Aufstellungsbeschluss, bis er dann endlich als Satzung beschlossen wird, bestimmt 4-5 Mal so im Rat und wird da immer wieder irgendwie behandelt. Das ist auch gut so. Wenn man sich das Baugesetzbuch mal anguckt, also sozusagen aus bundesrechtlicher Sicht, wäre es theoretisch möglich, dass der bis zum Zustand der Planreife den Rat nie gesehen hat. Das führt möglicherweise dazu, dass man kommunalrechtliche Bestimmungen dann verletzt hat. Das wird aber am Ende nicht dazu führen, dass der Bebauungsplan unwirksam ist. Kurz gesagt, vielleicht alles, was so der reinen Information, dem Diskurs dient, aber was jetzt nicht zwingend erforderlich ist, um irgendwie einen Beschluss, den man wiederum auch dringend braucht, um eine Sache zu Ende zu führen oder um eine Satzung wirksam zu bekommen oder wie auch immer, alles, was man dafür nicht braucht, würde ich jetzt erstmal sozusagen nach meinem Verständnis als nicht wichtig einstufen. Also, thematisch ist es natürlich, das haben Sie völlig richtig gesagt, glaube ich, das ist eine politische Frage. Das ist, wo die Gemeinde ihre Schwerpunkte setzt, was sie politisch wichtig findet, das unterliegt natürlich dem politischen Streit. Ich würde mal sagen, oberhalb der Ebene des politischen Streits ist der Haushalt wichtig. Also ohne Haushaltssatzung oder ohne Haushaltssicherung wird es schwierig, überhaupt irgendwas zu machen. Also sowas ist natürlich ein wichtiger Punkt, ne? Darunter ist es eine politische Entscheidung.
Okay. Wir haben vorhin das Ganze eingeleitet mit den Worten, es ist die letzte Möglichkeit, diese digitale Ratssitzung. Ich schaue jetzt mal trotzdem nach vorne. Was müsste denn passieren? Was kann auch möglicherweise eine Gemeinde im Rahmen ihrer Satzungen selbst regeln, damit es nicht mehr die mögliche oder die letzte Möglichkeit ist, sondern dass es flexibler wird? Oder anders gefragt, ist es möglich, über Anträge beispielsweise solche Dinge zu verändern? Können also Gemeinden da überhaupt etwas tun oder müssen sie zwangsläufig auf die jeweiligen Landesgesetzgebungen warten?
Ich fürchte, Sie müssen auf die Landesgesetzgebung warten. Denn der Schlüssel liegt in der Rechtsgrundlage. Die Rechtsgrundlage ist die jeweilige Gemeindeordnung. Also das heißt, wenn eine Gemeinde sagt, wir wollen künftig unsere Ratssitzung überhaupt nur noch per Livestream oder sowas zur Verfügung stellen, das hat sie nicht in der eigenen Hand. Das kann sie nicht tun. Was sie machen kann, sind sozusagen zusätzliche Serviceangebote. Das geht. Aber sie kann es nicht ersetzen. Also das kann die Gemeinde nicht. Das geht letzten Endes nur über den Landesgesetzgeber.
Das heißt, zusätzliche Maßnahmen wären beispielsweise, wenn ich über das Thema Livestream zurückkomme, also ich übertrage eine Ratssitzung, darüber kann eine Kommune selbst entscheiden. Kann sie es auch dann entscheiden, wenn einzelne Ratsmitglieder, das hatten wir eben kurz angesprochen, eben damit nicht einverstanden sind. Also kann sie beispielsweise beschließen, dass Gemeinderatsmitglieder ein öffentliches Amt ausführen und sie deshalb dazu sich bereit erklären müssen. Wären solche Dinge im Rahmen einer Hauptsatzung oder wie auch immer möglich?
Das halte ich für schwierig. Es gibt diverse Gemeinden, die ich kenne, die auch tatsächlich ihre Ratssitzungen schon per Livestream übertragen. Am Anfang dieses Prozesses hat aber meines Wissens, und das halte ich auch für richtig, immer sozusagen ein Beschluss gestanden, in dem die Betroffenen zugestimmt haben, dass das so gemacht wird. Das denke ich, ist erforderlich, denn wie gesagt, ich habe da vorhin darauf hingewiesen, in den meisten Gemeindeordnungen ist es eben auch so, dass die Betroffenen, also mindestens jedenfalls die dann in einem solchen Livestream abgebildet wären und gezeigt werden, dass die Betroffenen Bild- und Tonaufnahmen zustimmen müssen. Mhm. Was ich für möglich halte, ist, dass sozusagen der Rat entsprechend da einmal sozusagen einen Vorsorge oder so einen Ausgangsbeschluss fasst und sagt, ja, wir stimmen zu und wir wollen das künftig als zusätzliches und als Service-Medium nutzen. Das scheint mir möglich zu sein. Wobei, was die Datenschutzimplikationen im Einzelnen dann angeht, bin ich kein Fachmann, muss ich ganz klar sagen. Ich weiß, das ist immer doch auch schwierig, da die Anforderungen des Datenschutzes einzuhalten. Kommunalrechtlich würde ich aber jedenfalls sagen, wenn da am Anfang ein entsprechender Beschluss gefasst ist, erscheint das denkbar.
Okay. Eine Frage noch zum Schluss, die hier im Chat noch kam, das wäre, damit würde ich das dann abgrenzen. Sie sprachen vorhin immer davon, dass es eben eine Präsenzsitzung nicht möglich sein darf. Hier fragt jemand, warum dürfen eigentlich Kirchen mit maximal 50 Personen sitzen, ohne Gesang, mit Masken und allem drum und dran? Und für Mandatsträger soll das nicht gelten. Gelten dort tatsächlich die gleichen Voraussetzungen? Ist eine Ratssitzung, spätestens eine Kreistagssitzung, wo meistens mehr als 50 Abgeordnete dabei sind, demnach eine Großveranstaltung? Oder wo würden Sie so etwas einordnen?
Und die Frage geht dahin, warum die anders behandelt werden als...
Genau, warum dürfen die dann als Präsenzsitzung stattfinden in diesen Bundesländern mit den entsprechenden Abstandsregelungen, aber warum gilt dort dann eben nicht die Möglichkeit zu sagen, dann darf eigentlich so eine Sitzung auch nicht stattfinden, weil ein Gottesdienst beispielsweise eben auch nicht stattfinden darf?
Naja, also die Frage erschließt sich eher, wenn man sozusagen aus Sicht der Kirchen fragt, dass Ratssitzungen allgemein, das sagte ich ja vorhin, allgemein in den Corona-Verordnungen von den entsprechenden Verboten ausgenommen sind. Das hat seinen Grund einfach darin, dass natürlich sozusagen das Funktionieren einer Gemeinde und sozusagen auch damit das Funktionieren ihrer Gremien und Organe als systemrelevant eingestuft wird und damit unter den Voraussetzungen, die wir jetzt haben und diesen Rahmenbedingungen einer Pandemie und der Überlegung, was müssen wir eindämmen, beziehungsweise was müssen wir offen lassen, einen anderen Stellenwert tatsächlich zuerkannt bekommen als die Kirchen. Mhm. Und für die Kirchen wird es ja jetzt nach und nach gerade wieder gelockert.
Genau, ich wollte sagen, dass wir da genau in die Richtung ging so ein bisschen die Frage, weil hier zum Beispiel jetzt jemand auch gerade nochmal schrieb, der Kölner Rat hat doch auch getagt unter den Abstandswahrungen. Ich weiß nicht, wie groß der Kölner Rat genau ist, aber garantiert mehr als 50 Personen auf jeden Fall. Da reden wir also über Systemrelevanz.
Da reden wir über Systemrelevanz und da reden wir eben tatsächlich darüber, dass der Kölner Rat hier sozusagen eine andere Stellung hat unter dem Gesichtspunkt der Pandemie-Eindämmung einerseits und dem Aufrechterhalten des Funktionieren des Systems andererseits. Da hat er ein anderes Gewicht als so die Zusammenkunft in einer Kirche.
Spannende Einblicke in das ganze Thema Live-Ratssitzungen und auch Live-Streaming von Ratssitzungen und somit natürlich auch zum Thema Bürgerbeteiligung. Genau das wollen wir in der nächsten Woche noch ein wenig vertiefen. Mehr digitale Kommunen heißt ein Blog der Autorin und Bloggerin Anke Knopp. Mit ihr sprechen wir in der nächsten Woche und wollen wissen, wie sieht es eigentlich trotz Abstandsgebot aus mit der Einbindung von Bürgern? Wie können sie ihre Anliegen nicht nur in Corona-Zeiten einbringen? Welche Funktionen haben zum Beispiel sachkundige Einwohner in den kommunalen Entscheidungsprozessen? Tja, und wie kann die Digitalisierung auch in der Kommunalpolitik insgesamt einziehen und starke Brücken zwischen Bürgern und Politikern vor Ort bauen? Das und mehr nächste Woche im Podcast an dieser Stelle. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Alles Gute, Ihr Christian Erhardt.
Von uns noch ein Hinweis in eigener Sache.
Merken Sie sich unbedingt den 28. und 29. August vor.
Da startet nämlich das Messeevent des Jahres in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg.
Mehr als 100 Aussteller warten mit innovativen und praktischen Lösungen für Kommunen auf Sie.
Ob internationaler Konzern oder kleines Startup, visionäre Ideen und ihre Macher in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg.
Jetzt kostenfrei anmelden und dabei sein www.messe-kommunal.de.
Die Messe Kommunal am 28. und 29. August in Oldenburg. Wir sehen uns.